Kabak Iwadi Karakuniton Varney da Silva Tavares Kanamari Takunakuniton Tuda Ekuni Takunakuni Kanamari Kuni.
Das war Vane Toda, ein Kanavari-Indigener. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika, Folge 169. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Kolumbien. Wegen der Krise in Venezuela flüchten jeden Tag tausende Menschen. Viele suchen ihr Glück in Kolumbien. Das stellt das Land vor große Herausforderungen. Die Geschichte des Heiligen San Isidro. Er ist der Schutzpatron Madrids und wird auch in Lateinamerika verehrt. Wir erzählen seine Geschichte. Paraguay. Die Situation der Indigenen im Chaco ist nach wochenlangen Regenfällen verheerend. Wir sprechen mit Rebecca Conte, der Paraguay-Referentin des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat, über die Lage der Menschen in den überschwemmten Gebieten. Die Casa de Paso ist für viele Flüchtlinge aus Venezuela die Rettung. Dort bekommen sie morgens und mittags eine warme Mahlzeit. Die Anlaufstelle für Flüchtlinge wird von der katholischen Kirche geführt und liegt direkt an der Grenze zu Venezuela, in Cúcuta. Dort strömen jeden Tag tausende Venezolaner über die Grenze auf der Suche nach einem besseren Leben in Kolumbien. Sandra Weiss hat sie begleitet.
So klingt es frühmorgens auf der Grenzbrücke Simón Bolívar zwischen Venezuela und Kolumbien. Wenn um 6 Uhr die Grenzschranke geöffnet wird, warten dahinter bereits tausende Venezolaner ungeduldig. Der Strom reißt den ganzen Tag nicht ab. Unter den Passanten ist Angelica León, 34 Jahre und fünffache Mutter. Sie stammt aus der Nähe der venezolanischen Hauptstadt Caracas. Sie hat die beiden Kleinsten, David und Luis, im Schlepptau und will ihr Land verlassen. Ihr Ziel ist Bogotá, die Hauptstadt Kolumbiens. Was hat sie dazu bewogen?
Auch wenn du dich abrackerst, wie blöd, reicht das Geld in Venezuela nicht. Ich bin Erzieherin und habe zum Schluss in 3 Schichten gearbeitet und trotzdem kamen wir gerade so über die Runden. Es gibt wenig Lebensmittel und sie sind sehr teuer. Wir haben von Reis, Bohnen, Maniok und Fisch gelebt. Fleisch habe ich seit 5 Monaten nicht gesehen, Huhn nur sehr selten und auch nur, weil mein Mann und mein ältester Sohn Arbeit hatten und mitverdienten.
Das Ziel von Angelica León ist die Casa de Paso. Sie liegt gleich hinter der Grenzbrücke. Es ist eine kirchliche Einrichtung, in der rund 1200 venezolanische Flüchtlinge von montags bis samstags morgens und mittags Essen bekommen. Weil der Ansturm enorm ist, haben Frauen, Kinder und Alte Priorität. Wenn noch etwas übrig ist, sind die Männer dran. Massenweise Zwiebeln werden hier geschnippelt. Von Freiwilligen wie Freddy Marquez. Auch der 23-Jährige aus dem Bundesstaat Apure ist Venezolaner.
Ich bin seit 1 Jahr und 2 Monaten in Cúcuta. Den ersten Monat musste ich auf der Straße schlafen. Die Casa de Paso war meine Rettung, sonst wäre ich wohl verhungert. Padre David ist ein wundervoller Mensch. Er tut so viel für uns Migranten. Ich helfe ihm in der Küche. Wir bekommen kein Geld dafür, nur etwas zu essen, aber ich kann damit meine Dankbarkeit zeigen und meine Solidarität mit meinen Landsleuten. Die Casa de Paso ist für uns Venezolaner wie eine Oase in der Wüste.
Priester David Cañas ist der Leiter der Casa de Paso und nur sehr schwer zu fassen. Ständig schaut er in der Küche nach dem Rechten, empfängt Besucher oder koordiniert die Abholung von Sachspenden. Was in Cúcuta gerade passiert, sagt er, ist eine humanitäre Krise.
Die Lage ist alarmierend. Jeden Tag kommen zwischen 40 und 50.000 Venezolaner über die Brücke. Sie suchen Arbeit, Essen und Medikamente. 80% sind Pendler, die am Nachmittag wieder in ihre Heimat zurückkehren. Rund 20% sind Auswanderer, die ein neues Leben anfangen wollen, in Peru, Ecuador, Chile oder Kolumbien.
Die Kirche hat ein großes Hilfsnetzwerk aufgebaut, erzählt Bischof Victor Ochoa. Doch ohne die Hilfe von Freiwilligen wie Freddy Marquez wäre es unmöglich, auf die Notlage zu reagieren.
Die Kirche hat von Beginn an reagiert. Die Pfarreien unterstützen 500 Flüchtlingsfamilien mit Lebensmittelcoupons. Eine von uns aufgebaute Näherinnenkooperative repariert gebrauchte Kleider für die Flüchtlinge. Und mit einer von Spenden aufgebauten Lebensmittelbank betreiben wir die Casa de Paso und 8 weitere Armenspeisungen. Uns helfen 500 Freiwillige dabei. Das ist eine ganze Menge für eine Stadt mit 1 Million Einwohnern.
Alleine die Menge der benötigten Lebensmittel ist jeden Tag eine neue Herausforderung, wie Padre David erzählt. Ohne fremde Hilfe, darunter auch die von Adveniat, wäre das kaum zu stemmen.
Zum Glück haben wir die Unterstützung von Adveniat und inzwischen auch vom UN-Welternährungsprogramm. Wir verteilen 4000 Brote jeden Tag allein zum Frühstück. Über den Tag verteilt geben wir Lebensmittel im Wert von 4000 bis 5000 US-Dollar aus.
Doch es geht nicht nur ums Essen in der Casa de Paso. Die Flüchtlinge sollen auch einen Augenblick lang ihre Sorgen vergessen. Deshalb gibt es eine kleine Kinderspielecke, in der die Kinder von Angelica Leon sich heute vergnügen, und oft animieren freiwillige Musiker die Speisung. Sogar Freddy Marquez hält einen Moment inne und hört zu.
Es ist wirklich schwierig, ein Flüchtling zu sein. Du weißt heute nicht, ob du morgen etwas zu essen hast oder die Miete für dein Zimmer bezahlen kannst. Es ist frustrierend. Meine Mutter war alleinerziehend mit 4 Kindern und ich habe, seit ich 10 bin, nebenher gearbeitet auf einem benachbarten Bauernhof. Die 2. Klasse habe ich übersprungen. Mit 9 bin ich in die Sekundarstufe gekommen, mit 15 an die Fachhochschule, wo ich Buchhaltung studiert habe. Mit 18 war ich fertig und hatte keine Chance, mich von meiner Arbeit jemals ernähren zu können. Du hast dich dein Leben lang angestrengt, Pläne gemacht, und stattdessen musst du dein Land verlassen.
Deshalb, sagt Bischof Ochoa, geht es nicht nur ums Essen, sondern es geht um erlebte Solidarität.
Die Flüchtlinge brauchen vor allem Hoffnung. Wir geben ihnen zu essen, aber sie brauchen noch viel mehr. Kleider und Medikamente. Aber vor allem das Gefühl, nicht alleine zu sein. Das ist die Aufgabe der Kirche. Wie es schon im Matthäus-Evangelium heißt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich getränkt. Ich bin Gast gewesen und ihr habt mich beherbergt. Du hast mir gesagt, du bist forastero und mir ayudaste.
Er ist einer der prominentesten Heiligen in der spanischsprachigen Welt. Seine Wurzeln hat San Isidro in Madrid. Dort soll er zahlreiche Wunder bewirkt haben und ist daher der Schutzpatron der Stadt. Er starb am 15. Mai 1130. Daher wird sein Namenstag am 15. Mai gefeiert. Und das ist das größte Fest in der spanischen Hauptstadt. Ganze 9 Tage feiern die Madrilenen ihm zu Ehren. Auch in Lateinamerika wird er verehrt, wie zum Beispiel in Cuscus in Chile und auch in einigen Stadtteilen Limas. Ina Rothschild hat sich auf die Spuren des Heiligen begeben.
Spanien im 11. Jahrhundert. Fast die gesamte iberische Halbinsel steht unter der Herrschaft muslimischer Eroberer aus Nordafrika. Doch vom heutigen Asturien ausgehend, ganz im Norden, formiert sich Widerstand. Die sogenannte Reconquista, die Wiedereroberung der Iberischen Halbinsel, ist in vollem Gange. Doch es sollte noch mehrere Jahrhunderte dauern, bis zum Jahr 1492, bis die Christen die Iberische Halbinsel zurückerobert haben und die Herrschaft der Araber dort beendet ist. In diese Zeit, im Jahr 1082 nach Christus, wird Isidro als Sohn einer einfachen Familie in Madrid geboren. Schon als Jugendlicher arbeitet er als Knecht bei einem Adeligen, pflichtbewusst und arbeitsam. Diese Attribute werden ihm zugeschrieben, aber auch tiefer Glaube und Wohltätigkeit.
Der heilige Isidro verstand es, sein Arbeitsleben mit dem Gebet zu vereinen. Seine Tugend ist von Gott, Nächstenliebe und rechtschaffener Arbeit durchwirkt. Er stand in aller Frühe auf, um seine Gebete zu verrichten und begann seinen Arbeitstag nie, ohne vorher die heilige Messe zu besuchen. Der Neid der Mitknechte ließ diese bei ihrem Herrn klagen, Isidro vernachlässige seine Arbeit und bete stattdessen ständig. Als sein Herr dies überprüfen wollte, fand er Isidro betend, während zwei weiße Stiere, die von Engeln geleitet wurden, das Feld pflügten.
Das ist eine von vielen Legenden, die sich um den heiligen Isidro ranken. Doch historisch gesicherte Fakten gebe es kaum, sagt Eduardo Salas, der Direktor des Museums Casa San Isidro in Madrid.
Wir wissen sehr wenig über ihn, nur dass er zwischen dem 11. und 12. Jahrhundert lebte, also genau in der Zeit, als Madrid von den Christen zurückerobert wurde.
Hier in der Casa San Isidro, in der sich heute ein Museum für Stadtgeschichte befindet, soll Isidro mit seiner Frau, der Bäuerin Santa Maria de la Cabeza, gelebt haben. Und hier soll sich auch die bekannteste Legende um San Isidro zugetragen haben.
Nach der Überlieferung soll eines Tages der Sohn der beiden in den Brunnen gefallen sein. Und weil Isidro so gläubig war, rief er die Jungfrau von Almudena im Gebet um Hilfe an. Und plötzlich stieg auf wundersame Weise das Wasser im Brunnen an, sodass der Junge wieder herauskam und gerettet wurde.
Mehr als 400 Wunder werden San Isidro zugeschrieben. Regen in Zeiten großer Dürre. König Philipp III. Soll durch Gebete an ihn nach schwerer Krankheit wieder genesen sein. Und bei einer Schlacht gegen die Mauren im Jahr 1212 soll Isidro den Kriegern zu ihrem Sieg verholfen haben. Historisch bewiesen ist das alles nicht. Für die Spanier ist Isidro aber heute noch von großer Bedeutung, sagt der Historiker Eduardo Salas.
San Isidro ist ein Volksheiliger. Er war einfach und bescheiden. Er war verheiratet, eben ein Mann aus dem Volk, ein Arbeiter und eben kein Bischof oder wichtiger Kirchenmann. Mit ihm können sich die Menschen identifizieren, nicht nur hier in Spanien, sondern auch in Lateinamerika ist er sehr beliebt.
Patrón del campo de España, San Isidro Labrador.
Patron der Bauern und Beschützer der Stadt Madrid. Heute gibt es unzählige Lieder und Hymnen auf San Isidro. Am 15. Mai 1130 starb er bei Madrid. Als man sein Grab nach 40 Jahren öffnete, um ihn in die St. Andreaskirche im Zentrum von Madrid zu überführen, soll man seinen Leichnam unverwest gefunden haben. Auch das ist eine der vielen Legenden um ihn. Im Jahr 1622 wurde er heilig gesprochen.
Heftige Gewitter haben in Paraguay zu Überflutungen und Zerstörung geführt. Zahlreiche Dörfer, Straßen und Häuser sind überschwemmt worden. Die Stadt Pilar stand zu 90% unter Wasser. Vor allem Gebiete im Chaco sind durch die Wassermassen von der Außenwelt isoliert. Drei Menschen starben, weil die Hilfe zu spät kam. Wir sprechen mit Rebecca Conte, der Paraguay-Referentin des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat, über die Situation in Paraguay. Wie sieht die Situation in Paraguay aus bezüglich des Unwetters in verschiedenen Bereichen des Landes?
Also man kann sagen, dass die Situation nach wie vor dramatisch ist. Die Regierung hat von ca. 40.000 betroffenen Familien gesprochen, Von unseren Partnern haben wir die Information, dass es sogar um die 65.000 sind. Also einfach sehr, sehr viele Menschen, die jetzt zurzeit ihre Unterkunft verloren haben, in Notunterkünften sind, keine ausreichende Versorgung erhalten, sowohl was Lebensmittel angeht, gerade auch die schnell verderblichen, aber auch Kleidung, Matratzen, Decken, Medikamente und ähnliches. Besonders schlimm ist natürlich, dass Teile des Landes quasi komplett abgeschnitten sind, weil einfach die Wege auch nicht mehr befahrbar sind. Das trifft insbesondere für den Chaco, das sehr dünn besiedelte Gebiet, zu, wo die Menschen einfach gar keine Möglichkeit haben, aus ihren Dörfern oder wo auch immer rauszukommen und die entsprechende Behandlung medizinisch zu erhalten oder was sonst eben notwendig ist.
Wie du schon gesagt hattest, das indigene Gebiet Chaco ist momentan isoliert. Dort ist die Situation auch besonders angespannt. Der Advenient-Partner Radio Paipuku unterstützt die Menschen vor Ort. Warum ist es denn dort besonders schwerwiegend? Interessiert sich die Regierung etwa nicht für die Indigenen?
Ja, das ist zwar sehr zugespitzt formuliert, kann man aber trotzdem eigentlich so unterstreichen. Das ist sicherlich richtig, dass die Regierung da auch eigentlich nichts tut, um bei den Menschen zu sein. Wir hatten ja eben schon auch gehört, dass sogar 3 Personen in den Bereichen gestorben sind, weil sie eben nicht rechtzeitig medizinische Hilfe bekommen haben. Was eben unter anderem daran lag, dass die Regierung, obwohl sie dann informiert wurde, nicht rechtzeitig Hilfe geschickt hat. Erst ganz am Ende wurde eben dann ein Helikopter geschickt. Und auf der anderen Seite, dass die Regierung anscheinend eher zuguckt, wie die Personen, die das Land besitzen, auch verhindern, dass die Menschen in größere Zentren vordringen können. Also da gab es den einen Fall eben, dass ein Traktor nicht passieren durfte, um eine Straße nicht zu beschädigen von eben einem großen Landbesitzer.
Wie hilft Adveniat den Menschen vor Ort?
Man kann ganz allgemein sagen, dass Adveniat eben durch die Partner bei den Menschen vor Ort ist. Also auch da, wo niemand sonst ist, wo der Staat nicht ist, eben dort die Menschen trotzdem begleitet und schützt und stärkt und auch befähigt, sich selbst zu helfen. Also im Fall des Radios, was ja gerade schon erwähnt wurde, kann man eben das sehr, sehr gut sehen. Wir unterstützen an sich eben diesen Radiosender, einfach der seine Programme macht. Der hat aber gleichzeitig eben auch die Aufgabe jetzt wahrgenommen, in dieser Notfallsituation eben zu kommunizieren, bei den Menschen zu sein, versuchen, die notwendigen Mittel dahin zu bringen und eben gerade auch diese Notrufe, die eben dann über das Radio nur möglich waren, weiterzugeben und alle mögliche Hilfe vor Ort zu koordinieren. Das Gleiche trifft auch für andere Partner zu. Also zum Beispiel, wenn wir die Sozialpastoral unterstützen, dann sind das auch eben in Asunción zum Beispiel, in der Hauptstadt, auch wieder die Menschen, die eben an den Rand gehen, da wo auch die Armen betroffen jetzt waren.
Das war's auch schon wieder für diese Woche. Ich bedanke mich bei Sandra Weiß, Ina Rothschild und Rebecca Conte für ihre Mitarbeit. Mein Name ist André Wilepski. Auf bald!